Liebe Gemeinde, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Text ist einer der bekanntesten aus der Bibel. Die Geschichte von der Bekehrung des Apostel Paulus, manche sagen, wie der Saulus zum Paulus wurde. Und als ich da reinschaute, dachte ich, ach, das ist so wunderhaft, das ist so übernatürlich, so radikal. Ich erlebe den Glauben oft anders. Lieber einen anderen Text nehmen, wir sind ja frei, uns auch da zu entscheiden. Aber dann dachte ich, das ist ja eine spannende Frage. Wie erlebe ich denn Gott? Wie erlebe ich denn sein Reden? Womit bin ich denn eigentlich unterwegs? Was treibt mich an? Was habe ich mit im Gepäck? Was lockt mich? Plötzlich war ich mittendrin in einer Auseinandersetzung, mittendrin in Fragen, dass es spannend wurde und ich den Eindruck hatte, Gott redet. Nehmen wir unsere Fragen mit. Das ist übrigens immer gut beim Bibellesen. Nehmt die Fragen mit. Nehmt die da mit rein. Und hören wir auf den Bibeltext für den heutigen Sonntag aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Ich lese ab Vers 1 bis Vers 19. Also setzt euch ruhig bequem hin. 19 Verse Bibel nach der Basisbibel, nach der Übersetzung der Basisbibel. Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Gefängnis und Hinrichtung. Er ging zum obersten Priester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Dort wollte er die Anhänger des neuen Weges aufspüren. Er wollte sie, Männer wie Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er fragte, wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemand. Saulus erhob sich vom Boden. Er öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war Saulus blind. Er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sprach zu ihm, Hananias. Hananias antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte, steh auf. Geh in die gerade Straße und frage im Haus von Judas nach Saulus von Tarsus. Sieh doch, er ist dort und betet. In einer Erscheinung hat er einen Mann namens Hananias gesehen, der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, dass er wieder sehen konnte. Hananias antwortete, Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er soll alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte zu ihm, geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Heiden und ihren Königen wie vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen, und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Ein bis in die Haarspitzen motivierter junger Mann. Motiviert, die Heiligkeit Gottes zu verteidigen. Er will diese neue Sekte bekämpfen, die schließlich an den Grundfesten des jüdischen Glaubens rüttelt. Da behaupten Leute, der Messias sei bereits gekommen. Der Erlöser hätte wirklich seinen Fuß auf diesen Erdball gesetzt. Aber wenn man mal genauer hinsieht, was ist das für einer, den diese Sektierer für den Messias halten? Ja, das geht gar nicht. Dieser Mann hat an vielen Stellen der Bibel widersprochen. Der hat sich über Aussagen des Wortes Gottes einfach hinweggesetzt. Und noch viel schlimmer, er hat den Tempel kritisiert. Er hat gesagt, Gott braucht so einen Tempel nicht. Den könnte man auch abreißen. Gott könnte sich auch so in Menschen zeigen. In ihm selbst zum Beispiel würde Gott sich offenbaren. Stellt man sich mal vor. Ungeheuer. Und jetzt kommt's. Gott, behaupten die Vertreter dieser neuen Sekte allen Ernstes, Gott hätte diesen Mann, seinen Sohn, wie sie sagen, er hätte ihn nach dessen verdienter Hinrichtung wieder auferweckt von den Toten. Man beachte, ein Gotteslästerer mit zugegeben großer Ausstrahlung, aber für seine Aussagen zu Recht hingerichtet, den machen die zu Messias und behaupten, Gott persönlich hätte ihn durch die Auferstehung zum König gemacht. Starkes Stück. Aber es scheint, die Sache läuft sich nicht einfach tot. Ist ja manchmal so, wenn manche Dinge zu absurd sind, dann erledigen die sich einfach auch von selbst. Hier liegt die Sache aber so, immer mehr Leute lassen sich verwirren. Die Nachfolger dieses angeblichen Messias stiften eine erhebliche Unruhe. Sensible Gläubige wissen allmählich nicht mehr, was ist eigentlich noch zu glauben. Die werden von den Jesusleuten religiös vergiftet. Und das muss aufhören. Sofort. Der junge, gebildete, religiöse Eiferer namens Saulus lässt sich also bevollmächtigen und wird eine Art religiöser Kopfgeldjäger. Er sucht gezielt nach Christen, um sie gefangen zu nehmen und in die Hauptstadt zu bringen. Und dann erwischt es ihn selbst. Gott erwischt ihn, Jesus erwischt ihn. Lukas schildert das sehr drastisch. Eine Stimme, ein Licht, ein Dialog mit Jesus persönlich. Wer hätte das nicht gern? Gerade auch von euch in der fünften Reihe. Ich erinnere mich daran, dass ich das unheimlich packend fand und mir immer so gewünscht hat. Es mir so nie passiert. Eine echte Gotteserscheinung. Wow. Man könnte an diesem Text auf ganz verschiedene Dinge den Finger legen. Ich habe einige Fragen ja schon angedeutet. Zum Beispiel, welche Rolle spielen besondere Erfahrungen, Wunder für den Glauben? Ich bin sicher, wenn wir die schönsten 5 Wunder hier aus dem Raum mal uns zu Gehör bringen würden, die wären ungefähr so schön wie hier im Text. Ich glaube, einige haben da was zu erzählen. Es gibt Wunder. Und wer das nicht glaubt, ist nicht schlimm. Es muss auch nüchterne Christen geben. Aber welche Rolle spielen eben besondere Erfahrungen? Welche Rolle spielen Wunder für den Glauben? Oder man könnte darüber sprechen, welche Rolle spielen denn eigentlich Menschen dabei, wenn jemand Jesus begegnet? Schließlich wäre der Paulus ohne den Hananias blind geblieben. Warum hat Gott seine Berufung nicht selber vollendet? Hätte Jesus halt nochmal zum Paulus gesprochen? Ein Wunder mehr oder weniger? Nee, da kommt so ein einfühlsamer, liebevoller, gehorsamer Mann, der bereit ist, trotz seines Vorwissens, trotz seiner Befürchtungen, Paulus zu vertrauen. Und er betet mit ihm, legt ihm die Hände auf. Und es fällt Paulus wie Schuppen von den Augen. Gott gebraucht diesen freundlichen Hananias. Und Gott will offenbar jetzt auch den Paulus gebrauchen, als sein Werkzeug, heißt es im Text. Also immer wieder nutzt Gott irdische Münder und Tröster und Helfer, durch die er selbst handelt und tröstet und ermahnt, redet. Und noch eine Sache finde ich spannend. Die Rolle der Zeit. Welche Rolle spielen hier Vorgänge, Abläufe, Prozesse? Erstmal könnte man denken, gar keine, weil wir bekommen die Wende des späteren Völkerapostels wunderhaft geschildert. Spontan, übernatürlich. Aber es gibt auch Hinweise auf Prozesse und auf den Faktor Zeit. Paulus ist nach seinem Sturz erstmal blind. 3 Tage immerhin. Der erkennt die Sache noch nicht so wirklich, obwohl Jesus selbst geredet hat. Er muss durch eine Phase der Dunkelheit. Und das verschlägt ihm den Appetit. Er will 3 Tage nichts essen. Kann man ja auch verstehen. Sein Weltbild ist gerade zerbröselt. Der hat mit Leidenschaft einen Kampf geführt und jetzt hört und merkt er, der Kampf war sinnlos, sogar schädlich. Das muss man erstmal verkraften. Wie gesagt, das ist sehr wundersam hier geschildert. Gott redet, Gebete werden spektakulär erhört und sowas gibt es auch immer wieder. Aber es dauert oft viel länger. Der Faktor Zeit ist immerhin angedeutet. 3 Tage Appetitlosigkeit, Blindheit. Und dann eine Begegnung mit einem Christen und danach wieder einige Tage lernen. Genauso geht der Text dann nämlich weiter, dass Paulus erstmal mit einigen Christen spricht und dann kommt seine Karriere als Völkerapostel. Also was ist spontan und plötzlich und wo müssen Dinge auch wachsen und reifen und brauchen einfach Zeit? All das könnte man bedenken, näher anschauen, machen wir jetzt aber nicht. Sondern ich möchte mit euch darüber staunen, wie einer hier hingerissen ist. Es haut ihn buchstäblich aus dem Sattel. Wie einer von Jesus geblendet wird und eine ganz neue Vision bekommt für sein Leben. Da erkennt, bekommt einer seine Mission. Und ich denke, wie geht das? Wo passiert das? Wie kann es uns hier alle packen? Und mich auch, ganz wieder neu. Ich möchte mit euch jetzt auf eine Art Gedicht hören. Vielleicht ist es auch eine Kurzpredigt. Die Form der Darbietung nennt sich Poetry Slam, wörtlich übersetzt Dichterschlacht. Manche haben davon schon mal gehört, haben das vielleicht auch schon mal miterlebt. Es gibt so Treffen von Leuten überall in Städten, auch in Oldenburg ab und zu. Die tragen sich gegenseitig Texte vor, die ihnen wichtig sind. Manchmal sind die einfach nur lustig. Aber oft versuchen sie auch, eine Botschaft an den Mann und an die Frau zu bringen. Und der Poetry Slammer Marco Michalczyk übt seine Kunst bewusst als Christ aus. An eines seiner Werke habe ich denken müssen, als ich mich beschäftigt habe mit diesem Text. Und ich lade euch jetzt nochmal ein, euch ganz bequem hinzusetzen. Das Stück wird gut 6 Minuten dauern, ist schon ein bisschen Predigt. Und wir lassen Michalczyk mal zu uns die Frage stellen, was treibt uns eigentlich an? Was ist uns heilig? Und er kommt dann zu der Frage, was treibt Gott eigentlich an? Was ist dem heilig? Also wir probieren es mal mit dieser Form von Verkündigung. Lassen wir mal einen langhaarigen, jungen Poetry Slammer zu uns sprechen. Und anschließend hören wir etwas Musik, um das nochmal nachklingen zu lassen. Marco Michalczyk. Wer das eben Gehörte und Gesehene nochmal nachsehen will, könnt ihr gerne machen unter YouTube. Michalczyk kann man da eingeben. Oder man kauft sich die CD Der obdachlose Gott. Da gibt's noch mehr von Michalczyk. Aber das ist sicher auch ein bisschen Geschmackfrage. Wir sind auf unterschiedlicher Art und Weise empfänglich für das Reden Gottes. Das ist auch so ein Teil der Antwort. Wir werden nicht alle vom Pferd fallen. Manche können das auch mit YouTube-Videos erleben. Nochmal zu der Ausgangsfrage. Was ist dir heilig? Was ist mir heilig? Was ist Gott heilig? Und da war ja dieser Beitrag eben gerade doch sehr kühn. Der hat doch einfach den Begriff heilig umgedeutet. In der Bibel ist heilig das, was Staunen und Ehrfurcht auslöst. Was so ganz anders ist als das Alltägliche. Gott ist heilig. Gott ist ganz anders. Er ist getrennt von dieser Welt. Und aber jetzt, tatsächlich, jetzt sagen die Christen, ja, aber Gott hat sich mit dieser Welt verbunden. Er wurde Mensch. Er hat den Graben zwischen Himmel und Erde, zwischen heilig und weltlich überwunden. Wurde ein Teil dieser Welt. Das muss erstmal verkraftet werden. Das musste Paulus verkraften. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Im Ostergarten habe ich das immer und immer wieder vorgelesen und ich habe dabei befürchtet, das versteht eh keiner. Dabei ist es so eine wichtige Aussage. Der Tempel steht genau dafür, Gott ist heilig, ihm kann niemand nahen. Und da gibt es so verschiedene Bereiche im Tempel. Ein Bereich für Frauen, ein Bereich für Heiden, also Nichtjuden, und einen dürfen nur die Priester betreten. Nur die Gottgeweihten dürfen dahin und dann gibt es das Allerheiligste. Da darf überhaupt keiner rein. Hier wohnt Gott. Lediglich einmal im Jahr darf der hohe Priester den Vorhang beiseite schieben, wenn der große Versöhnungstag gefeiert wird. Und er bringt Gott dort Räucheropfer dar. Es ist genau vorgeschrieben, was zu machen ist. Und der hohe Priester ist während des Opfers angebunden mit einem Seil. Warum? Für den Fall, dass er während des Opfers im Allerheiligsten stirbt. Denn natürlich darf auch dann niemand in das Allerheiligste, auch nicht, wenn der Priester stirbt. Und das Seil ist für den Fall der Fälle, dann kann man ihn rausziehen und keiner muss das Allerheiligste betreten, weil da ist Gott und wir sind Menschen. Und jetzt, als Jesus starb, zerriss der Vorhang des Allerheiligsten. So berichten die Evangelien. Gott und Mensch sind für Christen nicht mehr durch Vorhöfe und Vorhänge getrennt. Es gibt Zugang. Der Heilige wendet sich uns zu. Gott geht in unseren Alltag ein. Paulus vor seiner Bekehrung bekämpft das. Gott ist der ganz andere. Gott ist zu gehorchen. Gott ist unveränderlich. Und seine Bekehrung hat zu tun mit diesem neuen Verständnis von der Heiligkeit Gottes. Da war einer davon getrieben, die Heiligkeit Gottes zu verteidigen. So ist Gott. So will er verehrt werden und nicht anders. Wer es anders macht, der muss gestoppt werden, bestraft werden. Der ist mit dem Teufel im Bund. Und ich brauche gar nicht viel Fantasie, um ganz aktuelle Parallelen zu ziehen. Gottes Krieger, die genau wissen, wer ist auf der richtigen Seite und wer auf der falschen. Wer ist mit Gott im Bund und wer mit dem Bösen. Wer kommt in den Himmel als Belohnung und wer in die Hölle als Strafe. Mission ist dann, Feinde Gottes umkrempeln, Irrtümer ausbremsen, der Lüge die Wahrheit entgegenzusetzen und der Finsternis das Licht. Und jetzt das. Jesus erhebt seine Stimme und sagt, das, was du abgelehnt hast, ist von mir gewollt und gemacht. Die, die du bekämpft hast, sind mir heilig. Das, was du meintest, stoppen zu müssen, ist mein Herzensanliegen. Und der künftige Apostel bricht zusammen. Sein Denken und Glauben fällt in sich zusammen. Gott, der Heilige, war offenbar doch Mensch geworden. Gott, der Heilige, hatte Schwäche gezeigt, hatte sich zu Tode geliebt, einfach vergeben, statt seine Mörder zu bestrafen. Sollte das wirklich wahr sein? Und Paulus entschließt sich, diese neue Botschaft in die Welt zu tragen. Alle sollen es wissen, dass der Heilige uns geheiligt hat, dass der ganz andere einer von uns wurde, dass seine Gnade genügt. Diese Botschaft wurde ihm zum Schatz, zum Antreiber, zu dem, was ihn morgens aufstehen lässt, was ihn antreibt, was ihm viel Ärger einbringt und am Ende den Märtyrertod. Aber offenbar ist es ihm das wert. Ich bin Gott heilig. Wir sind Gott heilig. Was für eine wertvolle Botschaft. Amen.